Jesus, dafür danken wir dir, dass du groß bist, dass du gut bist, dass du der Herr bist, dass du das letzte Wort hast, dass du Alpha und Omega bist. Und wir danken dir, dass du hier bist. Du hast versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und du bist hier, bist niemals passiv, sondern aktiv, du freust dich und danken dir, dass du jetzt wirkst durch das Wort, durch dein Wort. Und ich bitte dich um tiefe Offenbarung für jeden Einzelnen, auch für mich, auch für Führung und Leitung, das zu sagen, was jetzt heute dran ist und was vielleicht nicht. Amen. Ja, wir hatten ja letzte Woche Pfingsten. Da ist immer ein Gedanke bei mir, wenn ich über Pfingsten nachdenke. Das finde ich immer richtig cool, da denkt man automatisch über Gemeinde nach, weil dort ja die erste Gemeinde entstanden ist. Man nennt es ja auch die Geburt der Gemeinde. Und man denkt über die Ausgießung des Heiligen Geistes nach. Jesus hat gesagt, wartet, ihr werdet Kraft empfangen. Jesus hat uns Kraft versprochen und ich glaube, die können wir alle gut gebrauchen. Und ich weiß nicht, bei mir ist immer wieder so eine Sehnsucht danach, wenn ich lese, was das Wort Gottes über den Heiligen Geist sagt, dass ich sage, ey, boah, das ist schon eine krasse Realität, wenn Gott sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass der Geist Gottes in dir wohnt, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und da ist auch so ein Wunsch, hey, das möchte ich noch viel mehr erleben, dass er durch uns wirken kann. Und das finde ich so cool jetzt bei der ersten Gemeinde, dass man da zum Pfingstfest so beide Komponenten so im Blick hat. Also man denkt an die erste Gemeinde und automatisch an die Ausgießung des Heiligen Geistes. So Gemeinde und der Geist Gottes, das gehört so zusammen. Ich glaube, so hat Gott sich das auch vorgestellt. Und ich glaube, den Wunsch haben wir wahrscheinlich alle. Ich meine, wer möchte die Kraft Gottes nicht erleben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es welche in der Gemeinde gibt, die sagen, nö, ich will keine Kraft Gottes. Ich will nicht, dass der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Aber die Frage ist natürlich auch, was hindert das vielleicht? Oder was ist vielleicht dran? Eventuell ist es bei jedem auch unterschiedlich. Und heute geht es mir um einen Punkt, der mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, auch in meinem eigenen Leben, wo es darum geht, dass es authentisch, also authentisch zu leben, echt sein vor Gott und vor Menschen, dass es das braucht, damit der Geist Gottes wirken kann. Und das ist etwas, was ich in der ersten Gemeinde, was mir dort aufgefallen ist, in der Apostelgeschichte, dass dort sie sehr eng und nah und authentisch miteinander gelebt haben. Es war eine ganz, ganz tiefe und enge Gemeinschaft. Dort heißt es, dass die ihre Güter verkauft haben und in die Mitte geworfen haben, sinnbildlich, und es verteilt haben. Da litt keiner Not, heißt es in der Apostelgeschichte. Also sie haben alle ihre Güter verkauft und wenn da jemand war und sagte, hey, ich habe finanziell bin ich schwach, ich brauche Hilfe oder ich brauche dies, dann wurde das verteilt. Also da war irgendwie auch so eine Offenheit in der Gemeinde, über Schwäche, also mindestens auch über materielle Schwäche auch zu reden. Und Einzelne wurden dort schon durch die Gemeinde auch versorgt, indem sie einander geteilt haben. Aber das ging noch weit, weit über das hinaus. Das war jetzt nicht nur ein netter Spendenkreis, der da in der Apostelgeschichte entstanden ist, sondern es heißt dort auch, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Ausdruck, wenn man sagen kann, sie waren ein Herz und eine Seele. Das hat ja auch ganz viel, so Herz und Seele, da spielen sich auch Emotionen und Gefühle ab und Dinge, die einen beschäftigen. Und das heißt, sie waren sehr, sehr, sehr nah miteinander unterwegs, haben sehr authentisch miteinander gelebt. Und dann gibt's ja auch diese krasse Geschichte dort, wo die erste Gemeinde entsteht, wo auch der Ananias mit seiner Frau nicht alles verkauft haben, aber so getan haben, als ob. Die haben nicht alles verkauft, aber sie haben dann so getan, als ob. Und das wurde denen damals scharf angekreidet. Und es hieß dort, wieso habt ihr den Heiligen Geist belogen? Also wieso habt ihr getan, also wieso habt ihr etwas vorgegeben zu sein, was ihr gar nicht seid? Wieso habt ihr so getan, als würdet ihr alles spenden, aber es war gar nicht so? Und ich meine, es heißt sogar auch, hättet ihr auch lassen können. Das war so dieses Geheuchel, das war der ersten Gemeinde sehr, sehr, sehr wichtig, dass man dort einfach echt miteinander unterwegs ist. Und das lesen wir ja auch in den Briefen in den Neuen Testamenten, dass Paulus auch immer wieder schreibt, hey, legt Neid und Heuchelei ab, kleidet euch in Demut. Das ist einem wichtig, dass man, dass die Gemeinde, dass wir ganz echt miteinander unterwegs sind. Wir alle haben unsere Baustellen und Schwächen. Und ich glaube, das war ein Grund, warum die erste Gemeinde so entflammbar war für den Heiligen Geist, weil sie das hatten. Und die Frage ist, warum waren sie überhaupt in so einem Zustand, wo es nicht mehr so viel Raum für Religiosität gab oder für Performance und für Leistung, was man alles kann. Und dazu muss man einfach nur ein paar Schritte zurückgehen, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und zwar war es ja so, wenn ich in die Bibel gucke, sehe ich so grob zwei Gruppen. Wir haben einmal so diese religiöse Ecke, also die Pharisäer, die Wort-Gottes-Profis, die das Wort Gottes auswendig kannten, die viel gebetet haben, die viel gefastet haben, ganz, ganz stark involviert waren und sich dabei gleichzeitig auch in ihrer Leistung sich gerühmt haben, wie toll sie sind, wie toll sie beten, wie toll sie fasten und was sie alles tun. Und sie haben sich geschmückt und gerühmt in ihrer Selbstgerechtigkeit, in ihrer Selbstgefälligkeit, in ihrer Ich-Bezogenheit, in das, was sie alles können und dachten, dass sie aufgrund ihrer Leistung im Glauben etwas bei Gott erreichten und haben sich auch das Recht genommen, über andere zu urteilen und andere zu bewerten, andere auszuschließen. Das heißt im Neuen Testament, dass sie sogar Menschen gehindert haben, sich Gott zu nahen. Also es war diese religiöse Gruppe, die aufgrund von Leistung sich etwas eingebildet hat. Und dann haben wir die zweite Gruppe, die Bibel nennt es die Sünder und Zöllner, worüber sich diese Gruppe übrigens auch aufgeregt hat, dass Jesus mit diesen Leuten abhängt. Er wurde Freund von Sünder und Zöllner genannt. Und das war die Gruppe, die von diesem religiösen System vielleicht abgelehnt wurde, beurteilt wurde, verdammt wurde. Oder vielleicht waren hier auch viele dabei, Prostituierte, Ehebrecher, Betrüger, Zöllner, wer da alles eingeordnet wurde. Oder es waren vielleicht auch Leute dabei, die gesagt haben, ich habe eh keine Chance bei Gott. Mit diesem System und mit diesen Werten, und mit dem, das schaffe ich nicht. Also mein Leben ist im Wrack. Wenn es einen Gott gibt, dann habe ich keine Chance. So, diese zwei Gruppen gibt es so grob. Und die gute Nachricht ist ja jetzt, oder erstmal der Fakt, erstmal mit Fakten sprechen, dass Gott sagt, es geht gar nicht darum, wer kann jetzt was, sondern Fakt ist einfach, alle sind verloren. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ne? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Egal wie, was für spirituelle, ob ich ins geistliche Gym gehe oder völlig weg bin, alle Menschen brauchen Rettung, alle Menschen brauchen Jesus Christus. Weil der Mensch durch Schuld und Sünde von Gott getrennt ist. Und das ist das, wofür Gott uns ja gar nicht geschaffen hat. Gott möchte ja, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Gott möchte unser Vater sein. Gott möchte unser Versorger sein. Gott möchte, dass wir ihn erleben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und eines Tages, wenn unser Körper hier den Löffel abgibt, dass wir unsere Seele, dass wir bei ihm sind. Das ist sein Wunsch. Nun war aber das Problem, dass der Mensch von Schuld und Sünde getrennt war. Völlig unabhängig, wie gut oder wie schlecht jetzt jemand ist. Alle brauchen Rettung. Und das war jetzt die gute Nachricht, dass Gott die Initiative ergriffen hat und gesagt, ich sende meinen Sohn. Also Gott wurde selber Mensch in Jesus Christus und nahm alle Schuld auf sich, alle Sünden. Es heißt, er selber wurde zur Sünde und starb am Kreuz von Golgatha, vergoss sein unschuldiges Blut, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er kam, damit Menschen an ihn glauben und dadurch errettet werden, dass du errettet wirst. Und das war die gute Nachricht von Jesus, dass er sagte, du darfst erstmal echt sein. Es geht nicht darum, irgendwie etwas vorzutäuschen, was man eh gar nicht ist. Weil das hat Jesus ja auch den Pharisäern ja auch immer angekreidet, dass er sagte, hey, hinter den Kulissen sieht es ja ganz anders bei euch aus. Tut man nicht so. Und das war die gute Nachricht. Es war, ganz vorsichtig ausgedrückt, Schuld und Sünde war nicht mehr das Problem, weil Christus dafür gestorben ist. Das Problem war, echt zu sein. Fangen wir mit der Gruppe an. Die Pharisäer war für mich in der Bibel ist die einzige Gruppe, die einzige Personengruppe, die von Jesus nicht empfangen konnte, die das Wirken Gottes davon nicht profitieren konnte, nicht davon empfangen konnte, nicht davon verändert werden konnte, während er alle anderen, die zu ihm kamen in Echtheit, heilte, befreite, wiederherstellte, veränderte, rettete. Dass dieser religiöse Stolz der Pharisäer hat ihre Herzen hart gemacht und blind gemacht, dass sie ihren eigenen Gott nicht erkannt haben und ihn sogar getötet haben. Und die Sünder und Zöllner, die einfach in dieser Echtheit zu Jesus gekommen sind, sich geöffnet haben, haben Gottes Wirken erlebt. Das Neue Testament ist voll davon. Die Frau am Brunnen in Johannes 4, wo Jesus mit ihr im Gespräch ist, sie ist eher skeptisch und er leitet das so wunderbar und bringt sie an einen Punkt, wo sie sich öffnet und sagt, ja, du hast recht, ich habe nicht nur einen Mann. Ich habe mehrere Männer, so und so sieht es aus in meinem Leben. Und in diesem Zerbruch, in diesem Moment, sie erkannte Jesus als Messias und sie war begeistert davon über diese Offenbarung und lief ins Dorf und durch sie brach in dem gleichen Moment eine Erweckung aus. Gott dort wirken konnte. Oder Zachäus, der da irgendwo auf dem Baum geklettert ist und sich Gott mal von Ferne angucken wollte. Aber Gott ist kein Gott der Ferne, Gott ist ein Gott der Nähe. Und Jesus sagte, komm, wir gehen mal essen oder wir gehen mal zu dir. Ne? Und dann hatten sie Gemeinschaft. Und dieser Zachäus, ich bin mir sicher, dass in diesem Gespräch es auch diesen Moment gab, wo er einfach echt war, echt wurde vor Gott, vor Jesus. Und er kam da völlig verändert raus. Ein Betrüger. Ja, das endet man nicht von heute auf morgen. Das kann nur Gott sowas machen. Und er geht völlig verändert raus, gibt den Leuten da das Zeug zurück, das Vierfache, und ist transformiert. Und das ist ja das, was wir in unserem eigenen Leben erleben wollen, aber auch bei anderen und auch als Gemeinde. Das kann nur Gott tun. Und diese Gruppe, die jetzt Jesus erlebt hat, die Gottes Gnade geschmeckt hat, die das Evangelium erfahren haben. Da entstand die neue Gemeinde oder die erste Gemeinde. Und ich glaube, da war nicht so viel Raum von wegen, was kann ich alles, wie viel betest du, wie viel Bibel liest du, das sind ja alles gute Dinge, aber es ging gar nicht mehr um dieses Brüsten und Rühmen, ein guter Christ muss dies, ein guter Christ muss das. Sie hatten eine Sache gemeinsam mindestens, dass sie alle ihre Vergangenheit hatten, und erlebt haben, wie sie aus Gnade gerettet worden sind. Das war jetzt diese Gemeinschaft. Da war Jesus im Mittelpunkt, Jesus im Zentrum. Und sie trafen sich und haben das Abendmahl gefeiert, haben Lobpreis gemacht, haben ihn angebetet, haben ihre Augen auf Jesus gepackt, hatten eine Gebetssession und haben auch immer wieder das Brot gemacht, also Abendmahl gefeiert, wo sie drauf geschaut haben, das Blut Jesu für uns vergossen, sein Leib für uns gegeben. Da ging es gar nicht mehr darum, was soll man jetzt alles in irgendeinem System machen, sondern es ging um den Retter, Jesus Christus, mit dem sie Gemeinschaft hatten. Es war keine Zuschauerveranstaltung, wo nur ein paar Leute was gemacht haben und andere, joa, gucken mal, sondern sie waren eine geistliche Gemeinschaft, wo sie echt voreinander sein konnten und auf Jesus geguckt haben. Und ich glaube, das hat die erste Gemeinde so empfänglich gemacht, für das Wirken Gottes. Und deswegen konnten sie auch so gut, als Jesus sagte, ich gehe, aber ich sende euch meinen Heiligen Geist. Wartet, bis der Geist Gottes kommt. Wartet, bis die Verheißung kommt. Deswegen konnten sie vielleicht auch gut warten. Sie haben 10 Tage gewartet. Sie haben 10 Tage auf den Geist Gottes gewartet. Ich bin ja manchmal schon nervös, wenn 20 Minuten nichts passiert. Nach den 10 Tagen haben sie gewartet, bis der Geist Gottes kam. Und ich erlebe dieses Prinzip auch immer wieder, auch in meinem eigenen, kennt ihr diesen Freizeiteffekt, diesen Konferenzeffekt? Man ist irgendwie auf einer Freizeit oder auch im Hauskreis ein bisschen in einer intimeren Stimmung, Atmosphäre. Und wenn Menschen anfangen, sich zu öffnen und zu sagen, so sieht es gerade aus oder so geht es mir eigentlich oder das sind eigentlich meine Gedanken, da passiert immer was. Da passiert immer was. Auf der Konferenz, wenn jemand sagt, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ist es so und so. Wir hatten letztes Jahr auf der Gemeindefreizeit, da hat sich vor eine Person zum Taufen angemeldet. Und sie ging auf die Bühne und hat nicht einfach ein Lächeln aufgesetzt, sondern hat gesagt so, ja, ich lasse mich taufen, sondern sie fing an, sich zu öffnen und hat gesagt, ja, ich möchte mich taufen lassen, aber ich sage euch Leute, ich habe Angst und dass ich hier vorne stehe, es hat viele, viele Jahre gedauert, das und das habe ich durchgemacht. Und da passierte etwas und plötzlich haben sich noch drei andere taufen lassen. Das ist so, ja, wenn wir, also einmal haben wir diese Freiheit, wir dürfen einfach echt sein im Reich Gottes, es geht nicht um Performance. Und dann passieren auch die Dinge, auch in den Erweckungsgeschichten. Ein Kernpunkt ist, dass die Leute vor anderen Menschen und vor Gott echt wurden. Und dann passierte etwas. Denn es gibt in der Bibel dieses geistliche Prinzip, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Also bei Demut, da passiert etwas. Und den Stolzen widersteht Gott. Lesen wir mehrmals in der Bibel an verschiedenen Stellen. Den Demütigen gibt Gott Gnade, den Stolzen widersteht er. Und das ist eine Frage, worauf setzt man sein Vertrauen? Setze ich mein Vertrauen auf, was ich jetzt alles glaube und wie ich die Dinge festhalte und kontrolliere und ich versuche alles aus meiner eigenen Kraft zu tun und glaube, ich hätte alles verstanden und alles, was aus meiner Box so rausgeht, da werde ich kritisch und im schlimmsten Fall in diesem Stolz fange ich an, auch noch über andere Menschen irgendwie zu urteilen, weil sie das nicht so machen, so wie ich meine, wie es richtig ist. Und ich setze mein Vertrauen auf meine eigene Kraft. Oder die Demut, die sagt, hey, ich bin dankbar für das, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich laufe nicht wie ein geprügelter Hund rum. Ich bin geliebt, ich bin gerettet, ich bin angenommen. Gott hat mich wiederhergestellt. So, Gottes Geist lebt in all diese Wahrheit. Das heißt ja auch Demut, das Wort Gottes auch anzunehmen. Aber ich weiß, so wie ich Christus empfangen habe, so darf ich auch in ihm wandeln. Er ist der Weinstock, ich bin die Rebe. Er ist der Weinstock, von ihm kommt alles, ich bin die Rebe. Wir dürfen Frucht bringen. Wir haben so dieses Privileg, Frucht zu bringen. Aber alles kommt von ihm. Wir sind von ihm abhängig. Und wir setzen unser Vertrauen auf Jesus. Und das Problem, weil Stolz ist, das macht ja keiner freiwillig. Ich glaube, keiner würde sich hinstellen und sagen, ich brauche Gott nicht. Lass mal die Gebetssession ausfallen, lass direkt anfangen. Das will keiner machen, so, ne? Ich auch nicht. Aber manchmal, das ist ja das Gefährliche, schleicht sich dieser Stolz ja auch einfach so rein. Irgendwie ist er so da. Und wenn man sein Herz manchmal prüft und Gott bittet, hey, gibt es Situationen, da merke ich dann manchmal, ja, okay, wenn ich jetzt mal überlege, mit was für einer Haltung und Gesinnung ich in bestimmten Aufgaben reingehe oder wie ich mich manchmal verhalte in bestimmten Gruppen, dass ich da nicht alles zeige, dann merke ich, ja, da könnte Stolz sein. Und Gott lädt uns ein, dass wir einfach echt sein dürfen, weil er unsere Quelle des Lebens ist. Und es gibt einen Mann in der Bibel, der, glaube ich, neben Jesus der es verstanden hat, wie man in der Kraft des Heiligen Geistes wandelt, wie man darin wandelt, dass der Geist Gottes dein Leben und mein Leben führt und riesige Frucht bringt. Und das war Paulus. Und was der so erlebt hat, also der hatte ja himmlische Visionen, der hat davon gesprochen im Römerbrief, dass wir geleitet sind durch den Heiligen Geist. Er hat davon im Epheserbrief geschrieben, dass du versiegelt bist mit dem Geist Gottes, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist und so weiter und so fort. Er hat ganz viel darüber gesprochen, er hat eine riesige Offenbarung darüber gehabt. Und er hat auch über die Geistesgaben gesprochen, er hat darüber gesprochen, dass der Heilige Geist dich und mich gebrauchen möchte, um anderen zu dienen. Er sagte, er verteilt geistliche Gaben in der Gemeinde, damit wir da drin dienen können. Das ist ja was Gutes, ne? Wir sind da vielleicht manchmal auch skeptisch, weil wir das nicht so kennen. Aber das Wort Gottes sagt, er möchte Gaben austeilen, damit wir einander Gutes tun können und auch andere Menschen dienen können. Und über all diese Dinge spricht er. Und wenn wir uns heute Bücher kaufen über den Heiligen Geist, über die Kraft des Heiligen Geistes oder zu Seminaren gehen, dann basiert alles, das meiste darauf, was dieser Paulus erlebt hat und was Gott ihm an Offenbarung geschenkt hat. Also würde ich sagen, dieser Mann hat es verstanden, wie man in der Kraft des Geistes wandelt. Und wenn ich mir den jetzt so angucke, den Paulus, ist es ganz interessant, was für ein Mann das war. Denn der wandelte wirklich auch so in Echtheit und in Demut. Er hat zum Beispiel eine Gemeinde in Korinth gegründet. Und an der Zeit lief das dann nicht mehr so ganz gut. Und er fragt, was da los ist. Und dann hatten sie so halt ein bisschen Streit. Ja, nicht nur ein bisschen. Aber die Gemeinde ist so ein bisschen arrogant geworden. Und Da waren da Superapostel, heißt es. Da waren Superapostel, ne? Die sahen schön aus, konnten gut reden, die waren reich. So, ich kann mir schon vorstellen, wie sie so gewirkt haben. Und sie haben dann angefangen, als auch diese Superapostel da waren, die haben angefangen, auch die Autorität von Paulus anzuzweifeln. Sie haben sich sogar geschämt, dass er arm ist, dass er keine Heimat hatte, dass er nicht so gut reden konnte. So, die waren dann völlig begeistert von diesen Superaposteln. Und Paulus fragt, was ist da los, was macht ihr da? Und dann wollten sie von ihm auch noch eine Empfehlung schreiben. Und er sagte, was ist los? Ihr seid doch meine Empfehlung, ihr seid doch die Frucht meines geistlichen Dienstes. Naja, und dann gab er das, hat das auch ein bisschen ausgepackt, was er auch so erlebt hat oder wie er so ist, aber hat immer wieder auf Jesus hingewiesen, hat gesagt, ich bin doch nur ein Diener Gottes, ich bin doch nur ein, er nannte es ein Knecht Christi, ich folge nur meinem König, so. Das ist doch der Geist Gottes, der in mir wirkt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und Paulus hat dort eine spannende Aussage gemacht, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich abgezielt habe. Und zwar hat er gesagt, ich rühme mich. Also dieser Mann, der den Geist Gottes so stark in seinem Leben erlebt hat, er sagte, ich rühme mich meiner Schwachheit. Das ist, glaube ich, nicht mehr so ein Trend, ne? Schwäche zu zeigen, Schwäche zuzulassen, irgendwie wollen wir ja gerne auch alle stark sein. Und merkt es bei mir aber auch, selbst in der christlichen Szene, wo ich merke, oh, da ist manchmal bei mir sowas so. Ja, da fühle ich mich wahrscheinlich ganz frei, einfach mal zu zeigen, wie es auch wirklich in bestimmten Situationen bei mir aussieht. Das lerne ich irgendwie auch gerade. Und Paulus, können wir mal einmal die Folie anmachen? Das ist ja ganz lieb. Und er sagte, er rühmt sich seiner Schwachheit. Und Paulus hatte auch Probleme. Davor hat er gesagt, so oh, dieser Dorn im Fleisch, er hat gesagt, oh Gott, kannst du mir das bitte wegnehmen? Das mögen wir am liebsten, ne? Gott, nimm das weg. Und das macht er auch oft. Das macht er auch gerne. Aber manchmal ist es auch, dass wir mit ihm durch diese Zeiten, durch diese Schwierigkeiten gehen und er unsere Stärke ist. Und Paulus sagte, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und Jesus, der hat ihm nämlich Folgendes gesagt und offenbart. Und zwar, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet, also es bedeutet zur vollen Auswirkung, sich in der Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Mir fällt es leicht zu glauben, dass ich Gnade für die Vergangenheit habe und auch Gnade für die Zukunft. Ich weiß, wohin die Reise geht, aber am schwersten fällt es mir, mein Vertrauen darin zu setzen, dass seine Gnade auch jetzt in diesem Moment genügt. Und dazu ermutigt uns das Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und Paulus geht darauf ein und sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das war sein Geheimnis oder eine seiner Geheimnisse. Denn wenn ich, oder seine großen Offenbarungen, im Reich Gottes, ist euch immer aufgefallen, sind die Dinge manchmal anders, ne? Da wie in der Welt, da ist plötzlich das Geben glücklicher als das Nehmen. Und auch hier, dass wenn wir schwach sind, sind wir stark, sagt das Wort Gottes. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil der Geist Gottes dann wirkt. Wenn ich echt bin und an meine Grenzen komme, dann kommen wir haben alle unsere Begrenzungen. Kein Problem, dann bin ich stark, weil der Geist Gottes in dir lebt und in mir lebt. Wenn ich schwach bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich authentisch bin, dann bin ich stark, weil Gottes Geist mir gegeben wurde. Dafür haben wir ihn ja bekommen. Der Heilige Geist, er wird auch als Helfer genannt, Anwalt, Tröster, Ratgeber. Und ich habe das für mich persönlich mal umgedreht, diese Formel, oder wie man das nennt, wenn ich versuche, stark zu sein, wenn ich versuche, stark zu sein, wo ich gar nicht stark bin, wo ich versuche, anders zu sein, ist dann vielleicht die Auswirkung des Geist Gottes in meinem Leben schwach, weil ich versuche, stark zu sein. Und Gott gibt uns hier diese mega krasse Verheißung, Er sagt, wir müssen nicht stark sein auf menschlicher Ebene. Im Reich Gottes dürfen wir echt sein, schwach sein, weil er unsere Stärke ist. Das heißt, er lädt uns ein, in diese Freiheit zu kommen, echt zu sein und aber auch in diese Freude, dass wir direkt auch loslegen können. Wir müssen nicht erst irgendwie auf eine Bibelschule, also auch wenn es gute Dinge sind, oder irgendwie 10 Jahre studieren oder erstmal 20 Jahre Bibel lesen. Und in unserer Schwachheit dürfen wir leben, wie Gott dich und mich gebraucht, damit sein Geist wirkt. Und das ist so, das ist cool. Und das ist irgendwie, ja, wir dürfen in der Schwachheit, dürfen wir ihn erwarten. Können ihn jetzt direkt schon erwarten, jetzt nächste Woche. Und das ist das, was die Jünger ja auch Pfingsten getan haben. Sie haben auf den Geist Gottes gewartet. Und es war aber nichts Passives. Ich hätte ja auch sagen können, ich gehe in meine Lehmhütte und gucke Netflix und warte, bis Jesus da seine Verheißung ausgießt, bis der Geist Gottes was macht. Er hat gesagt, ich soll warten. Oder die sollten warten. Aber wenn man dieses Wort warten sich im Grundtext anguckt, wenn man das Wort sich im Grundtext anguckt, dann bedeutet das auch erwarten. Wie wenn jemand auf der Jagd ist. Wo ist das Tier? Also dieses Erwarten. Und das ist keine passive Haltung, sondern sie haben Gott erwartet. Sie haben auf diese Verheißung haben sie erwartet, dass er kommt. Und deswegen, ja, möchte ich mich und euch und uns alle ermutigen, den Geist Gottes auch mitten in unserer Schwachheit zu erwarten und diese Freiheit anzustreben, echt zu sein. Also ich habe da auch einige Sachen, wo ich merke, ey, da will ich noch mehr echt sein oder mehr auch Schwäche zeigen und zulassen können. Und ja, Reinhard Bonke, der hat mal so ein Andachtsbuch über den Heiligen Geist geschrieben und da hat er das so beschrieben, wie er sich das vorgestellt hat, als Jesus seine Jünger ausgewählt hat. So guckt sich die Jünger so aus, ja, du. Und er hat sich vorgestellt, wie er hinter Jesus steht, also auf menschlicher Ebene gesehen, und hat gesagt, Jesus, wähl die doch nicht aus, das sind alles Flaschen. Nimm die nicht. Und er hat sich vorgestellt in diesem Bild, wie Jesus sich umdrehte und seinen Finger auf seinen Mund legte und sagte, ich habe ein Geheimnis. Und das war die Geheimnis, die Kraft des Heiligen Geistes, die in unserer Schwachheit und Echtheit wirken möchte. Und ein letztes Bild, nochmal. Das steht in 2. Korinther 4, 7. Dort heißt es, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, die in dir wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wir dürfen einfach loslassen von Perfektionismus im Reich Gottes auf menschlicher Ebene. Wir dürfen loslassen, alles verstehen. Man kann das Leben nicht immer verstehen. Aber wir dürfen einfach erwarten, wie der Geist Gottes in deinem und meinem Leben wirken möchte. Amen. Ich würde gerne beten. Mache ich auch jetzt. Jesus, wir danken dir für diese Verheißung, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Nicht der als ein Geist, du hast gesagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, echt zu sein, Freiheit zu lernen, Freiheit, sich führen zu lassen. Du hast gesagt in deinem Wort, dass es nicht ein Geist der Angst ist, der Verurteilung, sondern ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Geist uns geschenkt hast, deinen Heiligen Geist, was ein guter Geist ist, der uns führen und leiten möchte, uns trösten möchte. Und wir, so wie wir das vorhin auch gesungen haben, in deinen Armen darf ich sein. Wir müssen nichts leisten und aus eigener Kraft die Dinge bewegen und tun, auch wenn wir manchmal so schnell dazu verleitet werden. Sondern du bist die Kraft in uns, die wirkt. Und dafür danke ich dir, dass du das gegeben hast und dass du das einfach schenkst, dass wir das auch noch mehr erleben dürfen. Und dass wir mutig vor dem Thron kommen dürfen, in aller Freiheit und Echtheit und Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen. Danke, Jesus.